bin Richtung Sonnenuntergang unterwegs, in der Jachenau, einem der schönsten und einsamsten Täler in den Bayerischen Alpen, gelegen zwischen der Isar bei Lenggries und dem Walchensee im Westen. Der stille, weitläufige Talboden an der Südseite der Benediktenwand, den ich entlangfahre, verläuft von Ost nach West, weshalb die Bewohner und die Besucher den Sonnenschein länger genießen können als in vielen anderen Tälern, wo die Sonne am späten Nachmittag oft schon wieder hinter den Bergen verschwunden ist. Trotzdem sind hier gerade nicht viele Menschen unterwegs, einfach weil die Straße kurz nach dem kleinen Ort Jachenau Richtung Walchensee zu einer Mautstraße wird. Der Durchgangsverkehr ist deshalb reduziert. Zudem, es dauert eine Weile, bis man über die kleine Straße, auf der man nicht schnell fahren kann, den Ort Jachenau überhaupt erreicht hat. Von Lenggries aus brauche ich für die 17 Kilometer eine halbe Stunde. Das ist genau auch die Entfernung zum nächsten Supermarkt, ebenso in die andere Richtung. Wer hier wohnt oder Urlaub macht, wird sich das kaum antun. Hin und zurück eine Stunde Fahrzeit, um einzukaufen. So können sich alle glücklich schätzen, dass es direkt an der 90-Grad-Kurve mitten im Ort den Jachenauer Dorfladen gibt. Nächstes Jahr feiert er sein 25-jähriges Bestehen. 1999 hat ihn Peter Kraus gegründet. Auf der Website heißt es: Unser gut sortierter Dorfladen im Herzen der Jachenau ist unser Beitrag, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Wir sichern Ihre Nahversorgung und bieten Ihnen die besten Produkte unserer regionalen Partner. Ich parke das Auto auf dem Kiesplatz direkt in der Kurve in Jachenau. So ein Dorfladen? Eine Lebensaufgabe, denke ich mir. Denn große Geschäfte wird man dort kaum machen, trotz des Alleinstellungsmerkmals. Im Sommer, wenn die Touristen und Urlauber da sind, wird es genug Kunden haben. Aber ab September bis April werden nicht mehr so viele kommen. Und im Winter, wenn es kräftig Schnee hat, kann es schon auch mal vorkommen, dass der Ort für ein paar Tage ganz von der Außenwelt abgeschnitten ist. Zuletzt 2019 war das. Da hat die Feuerwehr mit Spezialfahrzeugen die Lebensmittellieferungen in den Ort übernommen. Über den eingeschneiten Dorfladen wurde damals bundesweit berichtet. Von der Augsburger Allgemeinen über den Stern bis zur Zeit. Ich betrete den Laden über das Getränkelager. Weil er so eng ist, dürfen sich die Kunden nur in eine Richtung bewegen. Einbahnstraße. Es geht zweimal ums Eck, dann stehe ich an der Verkaufstheke mit frischen Wurstwaren, Brot und Käse.
Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Ich komme vom Bayerischen Rundfunk. Ich mache so eine Reportage über Dorfläden.
Ah, okay, interessant.
Moment, ich hole mal schnell ans Chef.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich komme vom Bayerischen Rundfunk, mache eine Reportage über Dorfläden. Wie lange gibt es denn den schon?
Den Dorfladen?
Ja.
Seit 1999 im Mai ist der eröffnet worden.
Aha. Also noch gar nicht so alt.
Ja, also immerhin, nächstes Jahr waren es 25 Jahre.
Ja. Und haben Sie den eröffnet, oder?
Ja.
Und vorher gab es gar nichts?
Doch. Es hat vorher einen Kramerladen gegeben. Und der ist ein Stück weit unten gewesen. Und die haben altersbedingt halt aufgehört. Oder wollten aufhören. Und dann hat man sich halt überlegt, was man denn da macht. Und dann hat man gesagt, wir müssen wieder einen herstellen, dass wieder ein Dorfladen da ist.
Der nächste Supermarkt ist wahrscheinlich weit weg.
Ja, also 17 Kilometer in die eine Richtung und 17 Kilometer ungefähr in die andere Richtung.
So ideal für einen Dorfladen.
Ja, also schon, ja. Natürlich, also was heißt, ideal ist halt so für die Leute, weil sie nicht so weit fahren müssen. Nicht wegen jedem Produkt. Also ich meine, es wird nach wie vor natürlich ein Einkauf einfach bei einem großen Discounter gemacht oder halt bei einem großen Geschäft. Aber grundsätzlich ist das natürlich so was, dass man da vor Ort was hat, und um das hat man ja gekämpft, dass das wieder installiert wird.
Inwiefern gekämpft?
Ja, weil sie müssen jetzt erst einmal schauen, dass sowas zusammenbringen, also sprich, es bei einer Geld, dann ein Haus dazu, wo ist der Platz dafür, dann müssen sie das so herrichten und umbauen, wie es die Vorschriften einigermaßen bedingt. Sie müssen die Vorschriften einhalten können.
Und also Hygienevorschriften,
genau,
Lagerungsvorschriften.
Lager. Das muss ja alles ein bisschen zusammenpassen. Und natürlich auch für den Kunden dementsprechend ansprechend sein, sodass der da gerne reingeht.
Und das haben Sie ja alles gemacht?
Ja, schon.
Und sind Sie gefördert worden dann vom Land, von der Gemeinde oder
damals
haben Sie das alles?
Damals hat es noch keine Förderung gegeben. Da ist zu mir gesagt worden, also, wer macht denn heute einen Dorfladen auf? Also der Weg geht ganz woanders hier. Und da hat man eher davon abgeraten, sowas zu machen. Erst 10 Jahre später hat dann das Ministerium einmal geschaut, weil ja viele Orte unter dem Ganzen gelitten haben. Es gibt natürlich genügend, die das dann probieren, genossenschaftlich, dass man das halt so aufstellen kann, gibt ja jeder Genosse ja Geld dafür. Und dann
genau, aber Sie machen das privat?
Ich mache das privat.
Und das Haus gehört einer, oder?
Jetzt schon, vorher nicht.
Wenn Ihnen da am Anfang alle abgeraten haben, dann müssen Sie ja irgendwie schon eine große Leidenschaft dafür haben.
Ich bin halt dafür überzeugt, dass das eigentlich der richtige Schritt ist, für kleine Gemeinden einigermaßen eine Qualität hier zu bringen. Und alle wollen ja, sage ich jetzt mal, eine Lebensqualität haben. Auch da, wo sie wohnen. Ich habe natürlich einige Male argumentieren müssen, dass wir einen Lieferanten finden, der uns nimmt, weil wir halt nicht diese Mengen aufnehmen können, dass die 17 Kilometer überbrückt werden können. Wir liegen leider nicht auf Strecke, heißt das in der Fachsprache, sondern wir sind abseits. Jetzt habe ich natürlich einen Kost-Plus-Aufschlag für sowas. Ich muss praktisch auf die Ware pro Kilometer 2 Euro und fürs Bier und Entladen 30 Euro. Und das muss auf die Ware mit drauf. Und diese Kost-Plus muss ich halt fressen, weil sonst der nicht zu mir reinfährt.
Und läuft der Laden? Also
ja, also noch gibt es es. Soweit hat es schon hier. Man ist, ganz ehrlich, man ist natürlich auch auf das angewiesen, dass die Leute das verstehen. Ein Laden lebt ja nur vom Umsatz und nicht von der Schönheit und von sonst irgendwas. Ein Laden lebt von dem, was gebraucht wird, getätigt wird, entnommen wird und wieder angeschafft werden muss. Und der Verkauf bringt ja das Geld. Meine, da hängt ja vieles dran, ganz wurscht. Beleuchtung, Energie, Strom, Kühlung, in Heizung, in Technik, in alles kostet Kraft und Geld.
Ja. Also Sie machen es weiter?
Ja.
Es macht Ihnen Spaß und...
Ja, also Spaß insofern, ja, weil ich halt, wie gesagt, davon überzeugt bin. Natürlich macht man die Spaß, weil ich eigentlich eine Bestätigung gekriegt habe, dass man es braucht. Sonst hat es nicht mehr gegeben. Und da kommt natürlich schon was zusammen. Und uns gingen halt insgesamt die Arbeitskräfte auch ein bisschen aus, die das machen wollen. Ich kriege zwar leichter einen IT-Spezialisten vielleicht, aber wer im Verkauf arbeiten will, ist halt, ja, es gibt schon die, die das gerne lernen, weil sie halt Service und sowas auch gerne machen, aber ja,
die
Zahl muss man halt auch kennen und da ist halt einfach bei Lebensmitteln nicht so viel zum Verdienen, weil er eigentlich bei Lebensmitteln nicht so viel drauf ist, dass man das zahlen kann.
Gut, vielen Dank.
Bitte schön.
Servus.
Ich verlasse den Dorfladen in Jachenau wieder, setze mich noch kurz an einen der Tische, die neben dem Parkplatz stehen, und studiere eine Broschüre, die das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie herausgegeben hat. Titel: Der Dorfladen in Bayern. Ein Leitfaden für Gründung und Betrieb. Vorangestellt ist ein Zitat: Fängt die Infrastruktur eines Dorfes erst an zu bröckeln, ist der Abwärtstrend kaum noch aufzuhalten. Wer keine Einkaufsmöglichkeiten bieten kann, kann auch seine Bewohner nicht halten und schon gar keine neuen hinzugewinnen. Von der ARD-Journalistin Martina Fritsch stammt dieser Satz aus dem Artikel »Wenn die Dörfer sterben«. Abgebildet ist in der Broschüre auch ein Foto des Sachranger Dorfladens im Chiemgau, ebenfalls in einem idyllischen Bergtal gelegen, nahe der Grenze zu Österreich, in einem Ort, in dem der weltberühmte Filmemacher Werner Herzog in den 1940er und 50er Jahren aufgewachsen ist. Im Lebensmitteleinzelhandel hat sich in den letzten Jahrzehnten ein erheblicher Strukturwandel vollzogen. Die Zahl der Verkaufsstellen ist stetig zurückgegangen, ihre durchschnittliche Größe aber hat zugenommen. Das liegt am Discounter auf der grünen Wiese. Den Konsumenten steht eine größere Auswahl an Produkten zur Verfügung als jemals zuvor. Gleichzeitig hat sich die Versorgung vor Ort, die sogenannte Nahversorgung, gerade in kleineren Ortschaften, aber auch in Stadtteilen, zunehmend ausgedünnt. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Aus dieser Problemlage heraus hat sich eine Gegenbewegung entwickelt. Seit einiger Zeit werden insbesondere in Bayern Dorfläden neu gegründet und als alternative Betriebsformen entwickelt. Im Unterschied zu den großen Lebensmittelketten werden diese Dorfläden meistens in kooperativer Form betrieben. Ziel ist in erster Linie nicht die Gewinnerzielung, sondern die Nahversorgung als solche, ist in der Broschüre zu lesen. Ich mache mich am nächsten Tag auf nach Sachrang. Ich treffe die Geschäftsführerin Kerstin Schwertfeger sowie Ursula Havel, die vor 31 Jahren aus der Nähe von Hannover nach Sachrang gezogen ist und den Dorfladen 2010 mit gegründet hat.
Wir hatten ja hier früher, als ich hergezogen bin, einen super Krämerladen. Da waren sie alle von überzeugt, der hat hier wirklich alles gehabt, war der Traum. Und als er aus Altersgründen aufgehört hat, ist das hier mehrfach umgebaut worden, immer für kurze Zeit nur, war jemand drin. Und dann,
das war hier auch an diesem
es
Ort,
war immer dieser,
also wo der Laden jetzt
ist. Es war immer der Laden. Ja. Und da wurde also nie durchgehend geführt und auch nicht so mit allen Lebensmitteln. Es war mal ein reiner Bioladen. Also es war einfach, er stand auch jahrelang leer. Und wir wollten einfach hier in Sachrang wieder eine Nahversorgung haben.
Und es waren dann wie viele Leute, die mit Ihnen das gemeinsam gewuppt haben?
Jetzt fragen Sie mich mal. Also ich würde jetzt mal sagen, mindestens 10 im Arbeitskreis, mindestens. Also die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es waren einige. Ja.
Und dann haben Sie eine Gesellschaft gegründet?
Wir hatten überlegt, was wir machen, ob wir eine Genossenschaft gründen, nur das hätte zu lange gedauert. Weil der Laden war ja da, der war ja auch eingerichtet und eine Genossenschaft zu gründen, wäre einfach zeitaufwendiger gewesen. Dann haben wir halt eine UG gegründet, die wird aber genossenschaftlich geführt von uns. Ne? Also das Prinzip ist das Gleiche.
Ja. Ne? Und jetzt so nach 13, 14 Jahren, wenn Sie so eine Zwischenbilanz ziehen, hat sich's gelohnt?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Ort ohne Dorfladen wäre, also es muss jetzt nicht dieser Dorfladen sein, aber ohne Laden, ohne Einkaufsmöglichkeit, wäre nicht so viel wert. Ja. Außerdem, wir haben ja auch hier die Kaffee-Ecke, wir haben draußen, das ist ja auch Treffpunkt. Also leider sind viele oder einige Ältere schon verstorben, die sind also fast täglich hergekommen, haben sich getroffen, haben Kaffee getrunken. Es verändert sich halt, ne? Und Corona hat natürlich auch viel, viel kaputt gemacht, ne? Muss man sagen.
Kann ja wieder kommen.
Kann ja wieder kommen, natürlich. Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall, also für das Dorf ausgesprochen gut und wir wollen auch alle, dass das so bleibt, ne?
Ja. Wenn man das jetzt genossenschaftlich oder quasi genossenschaftlich
macht? Also wir sind eine Unternehmergesellschaft, UG. Ja,
also ja. Als ein Kollektiv oder eine Gruppe von Leuten, die wahrscheinlich alle in Sachrang oder zumindest in der Gegend wohnen?
Na, sind, also wir haben auch viele Zweitwohnungsbesitzer. Wir haben ja dann stille Gesellschafter, die praktisch Anteile gekauft haben, damit der Laden überhaupt gegründet werden konnte. Für die Grundausstattung, für das finanzielle Polster. Ja.
Und der trägt sich jetzt?
Wir eiern immer um die schwarze Null rum, das muss man sagen. Es ist nicht immer möglich. Ja. Es ist nicht immer möglich.
Ja.
Wir haben Jahre, da geht es ganz gut. Also keine Riesengewinne wollen wir ja auch gar nicht machen. Und dann, ja, jetzt, man merkt schon, ne, dass die Leute aufs Geld schauen, dass es weniger wird. Schlechtes Wetter spielt uns auch nicht in die Karten, weil dann fehlen uns die Ausflügler.
Touristen. Sie machen auch ein Bergsteigerfrühstück, habe ich auf der Website gelesen.
Ja. Denn ohne Touristen würde sich der Laden nicht halten können. Also nicht in der Form. Dann müssten wir ihn ganz anders führen, kleiner.
Und arbeiten Sie denn jetzt ehrenamtlich? Oder
nein. Sie, die Mitarbeiter also werden alle bezahlt hier.
Ja. Ja, ganz ordentlich.
Ja, natürlich nicht. Ja. Ich meine, keine Riesengehälter, aber die werden alle richtig bezahlt.
Ja. Was ist denn das Besondere an dem Laden? Gibt es sowas, wo Sie sagen können, da haben wir besonders viel Wert drauf gelegt? Das ist quasi unser Highlight.
Was ganz Besondere ist, ist das Grenzübergreifende. Wir haben ganz viele regionale Produkte. Also wir sagen jetzt regional, weil das sind 500 Meter. Dann sind sie drüben auf der anderen Seite.
In Österreich.
In Österreich. Die haben da auch mit beigetragen zu der Gründung. Wir haben ganz viele regionale Produkte, wo sie sonst in 3-4 Läden gehen müssten oder in Sennereien selber gehen müssten. Das ist ein großer Vorteil.
Also Produkte aus der Gegend, Käse wahrscheinlich, Fleischwaren und so weiter.
Nicht, die haben wir noch Bestellung, aber Wurst- und Käsewaren.
Ja.
Und dann eben ein sehr großes Bio-Angebot, das immer weiter auf Kunden, nach Kundenwünschen aufgebaut worden ist. Und jetzt bist du aber dran.
Genau, jetzt gibt es die Staffelübergabe. Sagen Sie Ihren Namen nochmal.
Schwertfeger.
Genau, Kerstin Schwertfeger.
Kerstin, ne? Schwertfeger, genau.
Ja, was ist denn das Besondere am Angebot? Wenn man jetzt hierher kommt und so ein bisschen durchschaut, dann merkt man schon relativ schnell, das ist jetzt nicht so das, was man im Supermarkt findet, sondern es sind ein bisschen andere Schwerpunkte.
Also das ist grundlegend, ist das hier über viele Jahre von den Kunden auf die Kunden abgestimmt worden, unser Sortiment. Und das, was uns unterscheidet zu den normalen Märkten, würde ich sagen, ist halt einfach dieses große regionale Angebot, was wir haben.
Ja. Was würden Sie denn so als ein Highlight hervorheben? Das gibt es nur hier, das ist fantastisch. Das darf man nicht verpassen, wenn man durch Sachsen fährt oder nach Sachsen kommt.
Das Highlight ist die Auswahl von den Sonnentor-Gewürzen, was wir haben, und überhaupt Sonnentor-Produkte, die wir haben, auch Tees. Ja, und dann halt einfach, dass man muss hier nicht 5 Sennereien oder Bergbauern abfahren, sondern wir haben alles zusammen.
Also Käse, Wurstbahn, dann
genau.
Auch Öle sehe ich.
Genau.
Die gibt es auch offen.
Genau, zum Abfüllen.
Dann Öl. Getränke. Natürlich so diese Basics wie Nudeln, Kaffee, Tee, Schokolade und. Und eben diese besonderen Gewürze, die Auswahl, ein bisschen Gemüse. Und man kann hier auch eine Brotzeit
machen, man kann hier frühstücken.
Das ist relativ günstig. Die Tasse Kaffee gibt es für 2 €.
Ja.
Das ist ein guter Preis.
Ein fairer Preis.
Ja. Fairer Preis, genau. Ist es auch ein fairer Kaffee?
Ja.
Hier aus der Gegend?
Ja, oder? Der ist aus Nussdorf.
Okay, das ist eine eigene Rösterei.
Ist da eine Rösterei, genau.
In
Werksbrand? Nee, in Deutschland ist das. Okay. Nussdorf drüben am Inn.
Ah, da ist es.
Mhm. Okay. Genau, ist hervorragender Kaffee. Den schenken wir natürlich auch aus. Wir haben immer so nett gesagt, was wir im Laden nicht haben, braucht man nicht zum Leben.
Sehr schön. Jetzt schaue ich mich noch ein bisschen um.
Mhm. Ja.
Wie lange kann man denn die Kaspressknödel aufheben?
Nein, 1-2 Tage.
Dann nehme ich 2 Kaspressknödel noch mit und eine Brezen.
Eine Brezen?
Ja, das wär's dann. Ein Dorfladen ist keine Selbstverständlichkeit. Er funktioniert nur, kann nur funktionieren, wenn möglichst alle in der Umgebung bewusst dort einkaufen. Ein paar Wochen, nachdem ich in Sachrang im Chiemgau war, telefoniere ich mit Hans Stangl, einem der eingetragenen Gesellschafter des Dorfladens. Er erzählt, dass es Probleme gebe, dass man aktuell nicht genug Personal habe, dass die Öffnungszeiten reduziert werden müssten, dass die Kapitaldecke dünn sei und der Umsatz zu niedrig. Gemeinsam mit Sebastian Pertl hat er das Projekt Dorfladen 2.0 gestartet, um die Zukunft zu sichern. Eine Informationsveranstaltung findet statt. Auf der Website ist zu lesen, dass nach 13 Jahren der Weiterbestand des Sachranger Dorfladens in Gefahr sei. Zu der Veranstaltung zur Rettung kommen immerhin 70 Menschen, laut Stangl rund ein Fünftel der Einwohner Sachrangs. Nicht schlecht. Der Appell ist eindeutig: Kauft ein im Dorfladen, wenn ihr in Zukunft nicht zum 10 Kilometer entfernten Supermarkt fahren wollt. Unterstützt ihn, auch weil er ein wichtiger Ort sozialer Begegnung ist. So einfach, so schwierig, aber nicht ohne Hoffnung. Auch die jüngere Generation solle sich einbringen.
Jesus.
Meine nächste Station ist Schwarzhofen in der Oberpfalz, eine Region, in der es relativ viele Dorfläden gibt. Nach 3 Jahren Corona-Pause findet auf dem Marktplatz in Schwarzhofen, 25 Kilometer östlich von Schwandorf und in der Nähe von Neuenburg, das 11. Marktfest statt. Es zeigt, wie engagiert die Bewohner der kleinen Gemeinde sind. Viele Stände gibt es, Musik, alles da. Claudia Bauer hat in Schwarzhofen lange Zeit eine Gastwirtschaft mitgeführt und dann übernahm sie privat den ursprünglich gemeinschaftlich organisierten Dorfladen, der ehedem im alten Kloster von Schwarzhofen untergebracht war.
Also ich bin jetzt 61 und ich kann mich nur sehr gut an 3 Lebensmittelläden erinnern und 3 Metzger. Und auch plötzlich war nichts mehr da. Die Lebensmittelläden haben zugemacht, aus Altersgründen, wie auch immer. Keine Nachfolger gehabt und Neuenburg waren ja Supermärkte ohne Ende und alles ist nach Neuenburg gefahren. Aber wir wissen ja alle, die Senioren, die holen und die brauchen eine Möglichkeit zum Einkaufen. Und unser Bürgermeister ist auch sehr rührig und hat sich darum gekümmert. Dann ist eine Gesellschaft gegründet worden, hat man Anteile zeichnen können. Jeder für 150 Euro, Maximum 10 Anteile. Dann haben die wohl ein Startkapital gehabt von 30.000 Euro und sind dann in das Kloster eingezogen. Und im Kloster haben sie dann auch tatsächlich gar keine Miete zahlen müssen, sondern nur Strom und Wasser, diese Ausgaben halt. Da war dann auch eine Geschäftsführerin und alle anderen haben ziemlich freiwillig gearbeitet. Also da haben auch keine Lohnkosten gewesen. Das war ja Gastwirtschaft früher. Und dann haben wir zugesperrt 2006 und dann sind die in den Laden rauf, weil der halt zentraler liegt. Und der Laden da unten halt einfach vom Schuss war, der war weg von der Hauptstraße. Dann haben sie gefragt, ob sie da rein dürfen. Also gut.
Die Wirtschaft hat ihnen gehört.
Das Haus ist unser Eigentum, genau. Wir sitzen jetzt in der Wirtshausküche quasi. Und dann haben die dann aufgezogen und sind dann durch diesen alten Eingang eingegangen und haben dann dieses hintere Stück als Laden gehabt. Die haben dann 2009 so tiefrote Zahlen geschrieben und hätten halt zusperren müssen. Mensch, wir brauchen doch jemanden, der das weitermacht, der Bürgermeister und alle. Dann habe ich gesagt, ich traue mich. Ich habe dann die Lebensmittel abgelöst und erledigt war das. Die Anteilseigner haben dann keinen Cent bekommen, das Geld war weg, diese 30.000 Euro. Und ich habe diesen Laden mit dunkelroten Zahlen übernommen, ich habe ein kleines Erbe gemacht und haben mir gedacht, das hättest du oder hättest du das auch nicht, ganz egal, wie auch immer. Und dann haben wir aus diesen tiefroten Zahlen auf einmal in andere Farben umgestiegen. Also das hat sich dann tatsächlich ruckizucki geändert. Wir haben dann tatsächlich... Wie war jetzt das? Wir haben dann erweitert. Ich habe gesagt, wir machen einen Kaffeemacher, das ist wichtig. Das sind nur die alten Möbel vom Wirtshaus. Dann haben wir erst da drüben einen Kaffee gehabt. Dann haben wir dahinter das Eck erweitert. Dann haben wir da das Kaffee reingemacht. Das war früher das Lager. Dann ist das auch alles unpraktisch gewesen. Also dann haben wir dreimal oder viermal umgeräumt und umgebaut. Und das hat sich tatsächlich dann auch gelohnt. Das muss man dann ganz ehrlicherweise auch sagen. Und seit 21 ist jetzt die Christina mit dabei. Und jetzt,
ihre Tochter.
Das ist unsere Tochter, genau. Die wohnt auch im Haus.
Hallo.
Die wohnt auch bei uns im Haus mit. Also es ist jetzt mit Mann und die zwei Buben, mit Max und mit Xaver. Und jetzt haben wir halt seit 2013 haben wir einen Hermes-Versand auch schon herin mit. Also immer sagen, mir war dann dieses bloß Lebensmittel einfach zu wenig. Man braucht dann mehrere Standbeine. Die Reinigung war vorher schon herin mit. Wir haben dann Getränkesortiment ordentlich erweitert und auch die Lebensmittel ordentlich aufgestockt einfach. Und mit dem Kaffee ist einfach ein Treffpunkt entstanden, das müssen wir jetzt auch so sagen. Eine Woche haben wir die Rentner, die andere Woche haben wir die Senioren. Man muss das trennen, diese beiden Dinge sind wichtig.
Wie kann man das verstehen, Rentner und
Senioren? Die Senioren, das war der Seniorentreff, der war im Pfarrheim. Und die sind halt auch immer weniger geworden und die Frauen, wo die betreut haben, die haben halt auch gesagt, sie mingen halt auch nicht mehr und hin und her. Das sind die Senioren. Und die Rentner, die haben wir im Wirtshaus schon gehabt. Und die treffen sich alle 14 Tage mittwochs und die Senioren kommen alle 14 Tage am Dienstag. Das sind tatsächlich unterschiedliche Personen, aber die treffen sich halt. Und das ist ganz schön und das passt auch. Und wir haben wirklich alle doch in der Früh schon einen Stammtisch, da rappt man dann die Welt. Und dann gehen wir alle in die Arbeit, dann gehen wir wieder ran an die Arbeit. Also da wird ein bisschen politisiert und über viele Dinge einfach gesprochen. 2014 sind wir der Shop des Jahres geworden. Also da haben wir dann eine Urkunde bekommen. Die hängt da drum, da waren wir in Köln. Da haben wir mitgemacht und dann hat der Mo gesagt zu uns, der Ideenreichtum der Frau Bauer ist unermesslich. Da waren wir dann alle ganz stolz drauf. Also das muss ich tatsächlich sagen.
Und das war ein bundesweiter Wettbewerb.
Das war ein bundesweiter Wettbewerb. Da haben sie halt einfach diese Dorfläden ab einer gewissen Größe, ist das dann einfach bewertet worden. Was machst du, was hast du, was treibst du? Und wir haben dann natürlich schon gepunktet. Und so gibt es jetzt diesen Laden seit 2004.
Und das heißt dann, die Zukunft ist gesichert. Das klingt jetzt alles so positiv.
Die Zukunft ist gesichert, aber es ist nicht lustig. Mehr braucht man nicht drin, es ist nicht lustig. Die hauen einfach die Preise drauf.
Aber Spaß macht es ja trotzdem.
Ja, natürlich, sonst darf man es ja nicht machen. Man muss ja da auch ehrlich sein, man macht ja kein Geschäft nicht, wo keine 500 Euro im Monat überbleiben, sondern man macht es, weil man Spaß hat. Mein Steuerberater sagt immer, Frau Bauer, Ihre Rechnung geht nicht auf, weil ich immer sage, ja, ich lebe ja davon. Ich zahle ja noch nicht drauf. Ich kann ja die Lebensmittel jetzt für meine Familie rausnehmen. Das sind ja im Grunde auch 400 Euro, sage ich mal pauschal. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mehr oder weniger, ich kann es nicht sagen. Und dann noch die 450 Euro Mindestlohn, dann habe ich ja 900 Euro im Endeffekt, wo es mir im Schüssel bleiben. Also so rechne ich, aber das ist natürlich eine falsche Rechnung, das sagt die Steuerkanzlei immer. Frau Bauer, Sie müssen mehr rauf, mehr Prozente drauf, mehr Prozente drauf. Wir haben die Preise nicht erhöht, also wir haben die Preise so weitergegeben, wie wir es gehabt haben, aber unseren Prozentsatz um keinen Cent erhöht. Und das wird schwierig, weil wenn Sie sehen, dass in Neuenburg beim Netto oder ganz egal, bei was für einem Supermarkt die Kisten Coca-Cola 9 Euro kostet oder 8,90 kostet, und das kann ich ja gar nicht einkaufen. Und dann muss man tatsächlich sagen, und ehrlich sein, schickt man die Leute nach Neuenburg, holt sich das Cola in Neuenburg und den Rest können Sie bei uns holen. Es ist ja so.
Und wie sind Sie jetzt untereinander aufgeteilt, also Mutter und Tochter?
Ich glaube, wir sind gerade in einer guten Übergangsphase drin. Die Mama ist die Chefin und ich schaue mir das an, was eine Chefin macht und versuche das ähnlich oder gleich weiterzumachen und da einzuwachsen. Genau.
Aber die Idee ist dann schon, dass Sie den Laden mal übernehmen.
Genau, also ich habe den Vorteil, ich bin im Haus, ich habe meine Eltern im Haus, die jederzeit, wenn mal die Kinder nicht im Kindergarten sind, krank sind oder so, nehmen Kinder, ich kann trotzdem arbeiten. Meinen Sie so ein bisschen... Die Jungen, also wir haben ja schon die Senioren, die haben wir schon und die wollen wir auch weiter behalten. Da haben wir jetzt schon ein bisschen Programm. Wir haben eine sehr tolle Turnerin, mit der haben wir schon mal einen kleinen Turnnachmittag im Café gemacht mit den Senioren. Und sowas möchte ich auch gerne für junge Familien etablieren. Sprich mal ein Babytreff, wo vielleicht mal eine Hebamme dazukommt. Mal einen Familiennachmittag, einmal im Monat. Mein Mo ist ein leidenschaftlicher Koch, also ein Hobbykoch. Und der mich hat gern mal Burgerabend machen. Vielleicht, dass man mal mit einem unserer Metzger irgendwie einen Steakabend oder sowas macht auf Anmeldung. Wir haben 20 Plätze im Café. Das war so meins, ein bisschen so Marktladen erleben. Nicht nur einkaufen, weil das, glaube ich, hat langfristig keine Zukunft.
Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.